NDR Kultur à la carte.
Mit Friederike Westerhaus, hallo, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Tonali, das ist ein Begriff, der in der Musikwelt längst einen Klang hat. Tonali, das klingt nach Vision, nach Innovation, nach Gemeinschaft und lustvollem Experimentieren, nach Musik am Puls der Zeit. Heute ist Tonali eine Institution mit Akademie, einem eigenen Konzertsaal in Hamburg mit jährlich 120 Konzerten, mit einem großen Netzwerk, ein wichtiger Impulsgeber. Ursprünglich war Tonali ein Wettbewerb. Der erste Wettbewerb fand 2010 statt, vor 15 Jahren also. Jetzt wird Großgeburtstag gefeiert mit einem Tonali-Festival. Heute geht's los und bei mir sind die beiden Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter, Amadeus Templeton und Boris Matschin. Hallo, grüße euch herzlich.
Hallo.
Hallo.
Also erstmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch euch. 15 Jahre Tonali, das ist wirklich super. Und wenn man sich das überlegt, 2010 habt ihr angefangen. Habt ihr damals beim ersten Wettbewerb gedacht, dass ihr jetzt stehen würdet, wo ihr steht, Boris?
Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, gerade wenn man so in Unterfangen startet, hat man noch nicht gelernt, so weit nach vorne zu denken. Und das ist natürlich jetzt, wo diese Einleitung, die ich jetzt gerade gehört habe, wo wir jetzt heute stehen, ist so überwältigend, hätte ich mir damals das überhaupt nicht gedacht.
Inzwischen ist Tonali wirklich eine Riesensache geworden, Amadeus. Heute um 19 Uhr ist der Auftakt eures Festivals in der Kulturkirche Altona und das Motto ist Risiko. Risiko ist was, was euch auch schon immer wichtig gewesen ist. Ihr wart immer risikobereit und ich glaube, dass heute Abend ist auch nicht einfach nur ein Konzert.
Nee, du hattest gerade gefragt, wie das sich so anfühlt, wenn man sowas beginnt und ob man sich das irgendwie so denken kann. 15 Jahre voraus kann man sich natürlich nicht denken, aber man kann Risiko aufbringen, um so einen Weg einfach mal loszugehen. Und den haben wir halt einfach aufgebracht, also diesen Mut, diese Lust, ins Risiko zu gehen. Ja, und dieser Abend ist kein klassisches Konzert. Es geht los mit Glückskeksen und darin sind Risikoaufgaben. Das heißt, das Publikum weiß eigentlich gar nicht, was es über den Abend hin so alles tun darf. Und wir haben uns natürlich ganz viel ausgedacht, ganz viel Quatsch und ganz viel Freude und viel Risiko ist da drin, ja.
Ihr habt uns Musik mitgebracht und wir hören jetzt zu Beginn Musik von Jean-Philippe Rameau.
Thank you.
Musik aus Les Cinq Galants von Jean-Philippe Rabaud, Patricia Petitbon war das und Kevin Greenlaw, außerdem das La Cetra Vocal Ensemble und Barockorchester unter der Leitung von Andrea Marcon. Gewünscht haben sich das Amadeus Templeton und Boris Matschin, mit denen ich im Gespräch bin, über 15 Jahre Tonali und Amadeus. Ihr verbindet wirklich auch was mit dieser Musik.
Ja, wir verbinden ganz viel damit, weil wir da ein schönes Projekt gemacht haben. Wir haben 700 Menschen in der Stadt abgeholt, mit uns ein großes Begegnungsfest zu feiern nach der Pandemie. Wir haben gesagt, in der Pandemie mussten wir alle auseinandergehen. Und dann haben wir gesagt, wie kommen wir wieder zusammen? Und dann haben wir diese Musik ausgewählt, weil wir gesagt haben, das ist so eine verbindende Kraft, die uns einfach zeigt, es geht gemeinsam besser nach vorne als auseinander. An 7 Ausgangspunkten haben die Menschen sich versammelt mit ihren Instrumenten, mit Tanz. Und dann sind die musizierend und tanzend in den U-Bahnen und auf den Straßen mit dieser Musik, die wir gerade gehört haben, in die Elbphilharmonie eingezogen. So ein bisschen, wie man das in Athen früher gemacht hat, zur Akropolis. Ne? Da gab es diese Prozession. Und dann ist eben das ganze Umland sozusagen zur Akropolis gewandert. Und wir haben gesagt, das ist so ein schönes Bild. Ich war im Sommer davor eben in Athen gewesen und dachte irgendwie, das wäre doch auch was für die Elfi und für Hamburg. Und dann sind wir da eben quasi musizierend eingezogen. Und das Schöne war auch, das Orchester hat sich nicht eingespielt in der Elfi, sondern ist in die Stadt gegangen und hat das Publikum abgeholt.
Daran hört man schon, dass Tonali längst in der Stadt verankert ist, das Publikum eine große Rolle spielt. Und Boris, als ihr angefangen habt, da war die Elbphilharmonie noch gar nicht gebaut. Da war das alles noch Zukunftsmusik. Angefangen habt ihr 2010. Ich erinnere mich, dass wir beiden mal auf einer Tournee zusammen im Flugzeug gesessen haben. Und das ist noch vor 2010 gewesen. Und du hast mir gesagt, Friederike, uns spukt da so eine Idee im Kopf rum. Wir überlegen, ob wir einen Wettbewerb machen und so. Und ich dachte, wow, das hört sich visionär an. Denn schon diese ersten Ideen, die ihr hattet, war nicht einfach nur einen Wettbewerb zu machen, sondern auch da wolltet ihr schon Persönlichkeiten fördern.
Absolut richtig. Schön, dass du dich daran erinnerst. Wir waren damals mit Deutscher Kammerphilharmonie in Bremen unterwegs. Damals war ich mehr aktiv als Musiker unterwegs. Auch gemeinsam mit Amadeus hatten wir ja ziemlich viele Bühnen bespielt. Und das war ja natürlich so aus der Praxis heraus, merkte man, dass die Bühne, die ist sehr jung. Da gibt's viel Kreativität, sind viele Ideen. Und auf der anderen Seite, gerade in der Zeit, inzwischen habe ich das Gefühl, es hat sich wesentlich gewandelt und gebessert und viel mehr Menschen, vielleicht auch unter anderem, weil wir die 15 Jahre alle genervt haben, finden sich im Saal im Publikum, die vielleicht vor 15 Jahren nicht den Grund für sich gefunden haben, dahin zu gehen. Und uns war tatsächlich von Anfang an dieser Aspekt der Verbindung zwischen Saal und Bühne sehr, sehr wichtig. Natürlich im ersten Schritt denkst du an diejenigen, die die Bühne bespielen. Da sind natürlich aus damaliger Sicht, 2009 war die erste Idee tatsächlich, Klammer auf, mit der Elbphilharmonie verbunden, weil damals hat Körperstiftung einen Call gemacht in Hamburg, Hamburg einstiften, und da ging es um 5.000 Euro, die man von Körperstiftung bekäme, falls das Projekt eben Hamburg einstiftend stimulieren sollte in diese Richtung, und dann um 5.000 Euro, weiß ich, von der Wirtschaft. So, Klammer zu. Und wir haben gesagt, der Slogan der Zukunft Gehör verschaffen, der implementiert ja eigentlich genau dieses nach vorne hören. Damals wusste ich nicht, wohin genau, aber wir waren wie zwei Lokatoren. Die Ohren waren ganz groß. Wir haben versucht herauszufinden, was braucht das Konzert? beziehungsweise die junge Musikerinnen und Musiker für die Zukunft, womit soll man sie am besten ausstatten? Und zwar relativ bald klar, Preise hin und her ist alles tolle Sache, Anschlusskonzerte, alles sehr wichtig, aber das Publikum. Diese Verbindung und dieser Dialog zwischen Musizierenden und Hörenden, idealerweise sozusagen ein gleichberechtigter Dialog, der war von vornherein sehr, sehr wichtig.
Die Verbindung zum Publikum und auch die Verbindung zum jungen Publikum und schon auch in dieser ersten Wettbewerbsphase habt ihr Verbindung zu Schulen gesucht, Amadeus, aber das war nicht so, dass ihr da unbedingt sofort offene Türen eingerannt habt. Es war auch schon ein bisschen mit Klinkenputzen verbunden.
Ja, wir hatten alle Hamburger Schulen angeschrieben, alle Musiklehrer der Stadt und keiner hat reagiert. Wir waren halt einfach unbekannt und wir haben da irgendwas gebracht und die Schulen sagen natürlich nicht, juhu, da kommt eine nächste tolle Idee, sondern da wird erstmal so eine Mauer aufgebaut. Boris und ich, wir sind dann einfach mit einer selbstgedruckten Karte, da stand drauf frisch reingeschneit, einfach ans Lehrerzimmer und haben geklopft bei einer Schule, die wir unbedingt haben wollten. Und dann hat man uns aufgemacht und dann waren wir drin. Und dann durften wir vor allen Klassen kurz erzählen, was wir da vorhaben. Und dann ging's los. Und dann haben wir daraus eine Publikumsakademie gegründet und haben Jugendliche so ernst genommen, dass wir gesagt haben, wisst ihr was, die Willensbildung für das Zustandekommen von klassischer Musik, die liegt nicht nur bei uns Profis, sondern die ist eben auch bei euch. Das heißt, wenn ihr euch dafür einsetzt, dann gibt's diese Musik auch so. Und da haben wir dann immer die Kräfte aufeinander bezogen, die Bühne und den Saal. Und daraus ist dann sowas wie so eine Handreichung entstanden und aus dieser Handreichung heraus die Zukunft des Konzertes.
Diese Idee, die ist herangereift, das wollen wir gleich nochmal vertiefen. Ihr habt uns Musik mitgebracht von Alfred Schnittke, nämlich aus der ersten Cello-Sonate. Ausgesucht haben wir hier eine Aufnahme mit David Geringas und Tatjana Geringas. Boris, warum diese Musik?
Ich freue mich sehr, dass ihr euch für diese Aufnahme entschieden habt, weil Tatjana und David sind sehr gute Freunde. David ist ja in unserem Ehrenkomitee. Seit Anbeginn war ganz großer Förderer. Einer von jungen Menschen, die damals bei David Geringas studiert hat, das ist der Alexei Stadler. Alexei Stadler heute, damals 2012, und heute ist er in Hamburg angekommen, tatsächlich hat er eine Professur an unserer Musikhochschule hier. Er kam damals besessen von dieser Musik. Wir hatten damals tatsächlich in dem Wettbewerb drei Vorrunden gehabt. Die erste war Solo-Cello, die letzte war Kammermusik-Sonaten und da war auch die Schnittke-Sonate. Und die mittlere Vorrunde, die sozusagen berüchtigte und berühmte Vorrunde B, sie war frei. Jeder Musiker und Musikerin dürften sich entscheiden, was die da machen. Die hatten 20 Minuten Zeit und es gab Step-Dance, es gab Gedichte, es gab Zaubershow. Und Alexei hat sich sehr klassisch für Konzerteinführung. Der brachte diesen Satz mit auf die Bühne mit seiner Pianistin damals aus St. Petersburg. Der hat alle Schüler, wir hatten damals tatsächlich eine Jury, gemischte Jury aus unseren professionellen MusikerInnen, die in der Jury saßen, aber auch die SchülerInnen, die sich für diese Musik begeistern sollten. Und das hat er geschafft.
Er sagte bei dieser Musik, das ist so ein bisschen wie zwischen Schwarz und Weiß entsteht die Farbe. Und dann ging es los mit dieser unfassbaren Musik.
Ein wirklich eindrücklicher Satz, das Largo, der erste Satz aus der ersten Cellosonate von Alfred Schnittke, gehört haben wir da David und Tatjana Geringas. Und ich bin im Gespräch mit Boris Matschin und Amadeus Templeton. 15 Jahre Tonali, das ist wirklich enorm. Von Anfang an war euch wichtig, dass das Publikum nicht einfach nur Gast ist, sondern dass das Publikum wirklich einen aktiven Part in der ganzen Sache spielt. Und das hat sich durchgezogen bis heute. Ihr habt heute eine Bühnenakademie, also sprich, da geht es um die Musikerinnen und Musiker in erster Linie, aber ihr habt eben auch eine Publikumsakademie. Amadeus, erklär uns, was das ist.
Ja, die Publikumsakademie ist eigentlich die Gesellschaft. Das ist nicht so, dass wir die Gesellschaft jetzt schulen wollen, das können wir auch gar nicht, aber wir können Angebote machen und wir können mal auf den Beuys zurückgehen und sagen, jeder Mensch ist ein Künstler, eine Künstlerin und jeder hat in sich ein künstlerisches Potenzial und das rauszuholen und einzubringen und daraus Lösungen zu erdenken für die Herausforderungen der Zeit ist halt das, was uns wahnsinnig herausfordert, interessiert, begeistert. Und aus diesem Gedanken haben wir dann eben auch diese Publikumsakademie gegründet und haben gesagt, wir nehmen uns erstmal das Feld der Schule vor, weil hinter der Schule versteckt sich natürlich auch Gesellschaft. Wir haben dann in Hamburg begonnen, allen Wettbewerbsteilnehmenden je eine Patenschule zuzuordnen, sind in die Schulen gegangen und haben dann Teams aus SchülermanagerInnen, so haben wir die früher genannt, so nennen wir die heute nicht mehr, gegründet. Und das waren immer so 10 bis 30 Jugendliche. Und die haben sich dann stark gemacht für das Organisieren von klassischer Musik in der Schule, im Stadtteil und nachher im Konzerthaus. Und das gab es halt in dieser Form nicht. Und plötzlich hatten wir das Konzerthaus voller Menschen aus der Stadt, die bis dahin oft nie in diesem Haus gewesen sind. Und wir hatten plötzlich klassische Musik im Stadtteil vor der Haustüre, wo diese Musik nie vorgekommen ist. Und wir hatten plötzlich herausragende, also wirklich die Top-Top-Leute in der Schule, die dort nie gespielt haben. Das ziehen wir bis heute durch. Wir haben in Hamburg ein Netzwerk von über 100 Schulen aufgebaut. Wir sind jetzt auch Träger von Rhapsody in School. Bundesweit, da gibt es ein weiteres Netzwerk von über 1000 Schulen im deutschsprachigen Raum.
Rhapsody in School, eine Initiative, die der Pianist Lars Vogt, richtig, der leider verstorben ist, damals gegründet hat, wo eben auch Musikerinnen und Musiker in Schulen gegangen sind und dort mit den Schülerinnen und Schülern in Kontakt gegangen sind, für sie gespielt haben.
Genau, und er hat uns das übermacht vor seinem Tod und hat gesagt, übernehmt das bitte, macht was daraus. Sabine von Imhoff hat das mitgeleitet und hat, die beiden haben gesagt, ihr sollt das weiterführen. Und wir führen das weiter. Und jetzt führen wir das auch zusammen und haben gesagt, das ist nicht nur dieses Tool irgendwie, dass wir hier die Wettbewerbsteilnehmenden mit Schulen vernetzen, sondern es geht darum, dass wir ganz basal anfangen mit eben diesen Begegnungen, wie du sie gerade beschrieben hast. Und dass es dann eben weiterführt in den außerschulischen Lernort. Also wir haben auch ein Programm entwickelt mit Unterstützung der BKM, also der Beauftragten für Kultur und Medien damals noch, heute der Beauftragte. Und da bilden wir in Musikschulen bundesweit Jugendliche im außerschulischen Lernort darin aus, klassische Konzerte, Kultur zu verantworten. So, auch das gab es bis dahin nicht. Das gehört auch in unseren Rahmen. Dann haben wir ein Programm entwickelt, das nennen wir eine Tonali-Tour. Da sind wir in zahlreichen Festivals europaweit, international unterwegs gewesen, in Konzerthäusern bis heute, wo wir wiederum Jugendliche dazu gebracht haben, sich mit Kammermusik-Ensembles zu verbinden und ganze Schulen anzuschließen an Konzerte, die dann wiederum in Schulen, aber auch immer in großen Festivals, in Konzerthäusern stattgefunden haben. Wir haben 2018 mal 10 norddeutsche Musikfestivals zusammengebracht, hatten 30 Schulen und ich weiß nicht wie viele hunderte von Jugendlichen, die dafür gesorgt haben, dass diese Musik erklingt. Also solche Dinge sind uns da sehr, sehr wichtig. Ja, und das treibt uns bis heute an. Jetzt haben wir in der nächsten Woche unser Festival vor uns, beziehungsweise wir beginnen das ja heute Abend. Und da kann man jetzt Abend für Abend Konzerte erleben, immer um 18 Uhr in den Stadtteilen, die von Jugendlichen mitorganisiert, mitverantwortet und mitbespielt werden. Also die Jugend hört, organisiert und spielt klassische Musik bei Tonali.
Und man kann sich auch über diese ganze Sache informieren mit Hilfe einer App, die ihr entwickelt habt. Party-App, Party mit I. Da kann man einfach auch sehen, was es für Möglichkeiten gibt, sich selber zu engagieren, da mitzumachen. Das ist also das eine. Das andere ist aber eben auch die Bühnenakademie. Ihr habt natürlich nicht die Musikerinnen und Musiker, also die, die sozusagen schon diesen Weg eingeschlagen haben mit der Musik, aus dem Blick verloren. Boris, wie fördert ihr die denn aktuell?
Ja, also wir haben bemerkt, dass uns gelingt, junge KünstlerInnen auszustatten mit Wissen, wie spreche ich das Publikum an und wie begeistere ich das Publikum auch für neues Repertoire. Und das wurde nicht unbemerkt geblieben von Konzertveranstaltern, die dann peu à peu mehr und mehr unser Telefon anwählten und fragten, ja, könnte ich da noch und wie ist dann mit dem und mit der und so. Und dann irgendwann merkten wir, okay, die Nachfrage ist so groß und das heißt, wir können tatsächlich hier vielleicht etwas systematisieren, auch weiterentwickeln. Und damals 2016, meine ich, war die Gründung von Tonalistenagentur. Sprich, all diejenigen, die wollten, also das stand allen, die zu Tonale, allen Musikerinnen und Musikern stand das zur Verfügung. Aber wir haben natürlich Menschen gefragt, wer ist bereit, diese Arbeit zu tun, weil das ist eine Arbeit. Das heißt, es läuft niemals von alleine. Die Musikerinnen und Musiker müssten dafür extra Hausaufgaben machen und nicht nur ihr, also nebst natürlich die Stücke proben und auf dem entsprechenden Niveau auszuführen, war natürlich noch ein Workshop oder zwei Workshops sogar zu vorbereiten und Gang zur Schule. Und das ist sozusagen eine Prozessfigur, was einerseits Zeit in Anspruch nimmt, aber das Ergebnis lässt sich zeigen und das hat sich bis jetzt sehr gut entwickelt. Natürlich, die Wettbewerbszeiten sind hinter uns. Inzwischen ist das eine Bühnenakademie, sprich, wir haben noch mehr Instrumente als nur Geige, Cello und Klavier und das macht das Ganze nur noch schöner.
Mut zur Utopie, so heißt ein Award, den ihr verleiht. Darüber wollen wir gleich sprechen. Vorher hören wir jetzt nochmal Musik von Robert Schumann, und zwar die Fantasie für Violine in C-Dur, hier in der Bearbeitung mit Orchester von Fritz Kreisler, Wilde Frank und das NDR Elbphilharmonieorchester unter Thomas Hengelbrock. Warum der Wunsch, diese Schumann-Fantasie zu hören?
Unser Wettbewerb startete damals mit der Geige 2010. Das war ja das Jahr Schumanns. Mhm. Und wir haben gesagt, dann sollte was von Schumann kommen. Und als ich das mir zum ersten Mal angehört habe, war ich schlichtweg komplett verliebt in diese unfassbar komplexe, verrückte, aufwühlende Musik. Und wir haben das unseren damals Wettbewerbsteilnehmenden zugemutet. Und ich bin Gott froh, dass wir das getan haben, weil ich glaube, dieses Stück gehört nicht zu einem Standardrepertoire, weder Wettbewerbs noch von Konzertprogrammen. Und ich freue mich, dass damals mindestens 12 junge Menschen diese Musik kennengelernt haben.
Seiten, da blenden wir uns aus der Fantasie für Violine von Robert Schumann hier in der Orchesterfassung von Fritz Kreisler. Wilde Frang war das mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter Thomas Hengelbrock. NDR Kultur à la carte. Ich bin im Gespräch mit Amadeus Templeton und Boris Matschin über Tonali. 15 Jahre Tonali. Und es ist schon angeklungen, dass die Gesellschaft eine ganz besondere Rolle spielt für Tonali, das Publikum, wir alle also. Und was macht Musik mit uns? Wie ist Musik heute überhaupt relevant? Amadeus, was sind das im Moment aktuell für Fragen, die euch da umtreiben, wenn ihr an die Gesellschaft und Musik denkt?
Ja, wir denken viel an die Gesellschaft und viel an die Musik. Und wir denken eben nicht nur an die klassische Musik, sondern wir denken an die Musik als Verständigungsmittel, als Kommunikationsmittel. Und so gehen wir auch mit dem Konzert um. Wir setzen die klassische Musik nicht als die Absolutheitskunst auf die Bühne und sagen, jetzt hört mal, sondern wir gehen mit der klassischen Musik in den Dialog, in den interkulturellen Dialog, in den gesellschaftlichen Dialog, in den Themendialog. Und da bietet natürlich diese Musik unglaublich viel Stoff und ist da eben auch ein guter Gesprächspartner, aber eben nicht monologisiert, sondern sie ist eben tatsächlich in der Begegnung mit anderem und mit Widersprechendem. Und wie geht es jetzt auf der Bühne? Wir haben 2023, war das, meine ich, haben wir Schuberts Unvollendete genommen und haben sie mit unserem Orchester aufgeführt, gleich 7-mal in unserem Festival damals, 6-mal in den Stadtteilen und 1-mal in der Elbphilharmonie. Und das war das einzige Werk in dieser Woche, was wir aufgeführt haben an klassischer Musik. Und wir haben dann immer den zweiten Teil des Programms geöffnet und haben gesagt, die Gesellschaft soll jetzt auf diesen Schubert reflektieren dürfen. Und das haben wir zusammen gemacht mit dem Trickster Orchestra, die ja nicht Jazz machen. Die haben zwar den Deutschen Jazzpreis gewonnen und die machen auch nicht klassische Musik und die machen auch nicht Weltmusik, die machen einfach Musik. Die haben so einen ganz schönen Musikbegriff. Es geht einfach nur ums Musikmachen. Und Ketan Bhatti sagte damals, ohne uns gibt's keine Kunst. Und dieser Satz hängt uns tief in den Ohren, weil er meint damit, dass wenn die postmigrantisch geprägte Gesellschaft, die wir ja heute haben, die Vielfaltsgesellschaft, da auf der Bühne nicht vorkommt, dann ist auch der Schubert nicht mehr relevant. Und wenn du nach der Relevanzfrage fragst, dann geht es ja darum zu gucken, was begründet jetzt diesen Schubert neu? Mhm. Und wenn er ins Gespräch geht zu den Menschen von heute, und wenn diese Menschen dieser Musik begegnen und ihr widersprechen und ihr künstlerisch etwas dazustellen, dann entsteht daraus ein neuer Werkbegriff. Ich sage das jetzt mal so. Das finden wir unglaublich interessant, ästhetisch interessant, bis dahin, dass wir uns wirklich fragen, wofür braucht es denn überhaupt heute noch eine Kunstproduktion? Wenn nicht genau wieder nur dafür, dass wir darüber das schöpferische Potenzial in den Menschen anregen. Und wenn wir uns vorstellen, dass dieses angeregte schöpferische Potenzial sich gesellschaftlich ausdrückt, dann entsteht daraus ein hochagiler, hochgestalterischer Vorgang, der uns vielleicht auch gesellschaftlich voranbringt. Und wenn uns was interessiert, dann ist das dieses Mitgestalten von Zukunft, dieses Mitbauen von einer Zukunft, die wir wirklich wollen, dieses Miteinanderlösen von Herausforderungen, die ja da sind, dass man sie löst. Harald Welzer sagte einmal, die Welt ist ja nicht zum Ertragen da, sondern zum Gestalten. Und dieser also Gestaltungsgedanke ist fundamental.
Weg von einem reinen Rezipieren, hin zu einem Gestalten, hin zu einem Dialog, zu einem Austausch. Und da ist eure Überzeugung, dass Musik da eine Rolle spielen kann. Und diejenigen, die Musik machen, ihr selber habt ja auch als Musikschaffende, als Cellisten, beide von euch, viel erlebt, viel Erfahrung gesammelt und habt euch auch darüber kennengelernt. Diese Idee, die kommt zum Ausdruck auch in einem Award, den ihr vergebt seit 2021, der Award Mut zur Utopie. Der geht in diesem Jahr an Franziska Ritter und Christian Siegmund. Die haben die 1:1 Konzerte gegründet, wo wirklich eine Musikerin, ein Musiker auf eine Person trifft und für diese Person spielt. Das ist ein ganz intensiver Austausch. Und das ist so ein bisschen ein Bild auch dafür, was dieser Award will, Mut zur Utopie, Boris. Was wollt ihr da? Wofür wollt ihr den vergeben?
Tonali hat ja seit ersten Tag an Preise vergeben. Wir waren damals im Wettbewerb und wir hatten, ganz zu Anfang war das in einer Form eines Grand Prix und wir hatten nur einen Preis, den wir vergeben haben. Später hat sich das geändert. Und als der Zeitpunkt gekommen ist, dass wir wie eine Rakete, die ins All startet und irgendwann die Stratosphäre erreicht und dann die erste Stufe nicht mehr braucht, die schmeißt diese ab. Und genau so war unser Beweggrund oder beziehungsweise die Notwendigkeit, irgendwann Wettbewerb als eine Starthilfe, die jetzt nicht mehr unbedingt weiter half, hinter uns zu lassen. Aber was wir nicht hinter uns lassen wollten, wir wollten natürlich diese Idee der Auszeichnung oder diese Akzentuierung auf bestimmte Impulse, die wollten wir uns natürlich beibehalten. Mhm. Und dann stellt man sich die Frage, was wäre dann aus unserer Sicht, wenn das kein Wettbewerb ist, auszuzeichnen? Und ich glaube, das war damals und ist jetzt genauso noch die Beispiele, die, wie der Preis sich schon nennt, Mut zur Utopie zeigen. Das heißt, ja, also man möchte gerne Vorbilder nicht nur schaffen, auch finden, weil ab und zu passieren solche mutigen Einsätze für die Gesellschaft, für die Kunst, für unser Miteinander, passieren im stillen Kämmerchen. Und die rauszufinden, diese Menschen den Gehör zu verschaffen und zu sagen, ihr seid uns alle wichtig und ihr wagt etwas, was vielleicht heute noch nicht dran ist. Und so sind wir seit im fünften Jahr eben mit diesem Preis. In diesem Jahr, wie du schon sagtest, haben wir, finde ich, mehr als würdigen PreisträgerInnen gefunden. Und das Schöne ist, das ist so ein Gestaltungspreis. Wir vergeben da nicht nur einen Preis, sondern gleich der ist mit einem Auftrag verbunden. Und die beiden bleiben uns bis zur nächsten Ausgabe der Sozialen Symphonie, über die wir noch vielleicht später reden, verbunden, indem sie einen ganz, ganz langen Prozess mit beiden Akademien kuratieren.
Apropos Auftrag. Ein Auftrag ist auch gewesen an Judith Vorgor, die ungarische Komponistin, ein Happy Birthday zu schreiben. Happy Birthday, Major Ludwig Amadeus. Da werden wir jetzt gleich reinhören. Das ist eine Aufnahme auch von 2021. Eben haben wir auch schon über 2021 gesprochen, das Jahr, in dem der Award kam. Also da ist irgendwie auch Corona 2020 hat bei euch offenbar noch mal einiges an kreativer Energie freigesetzt.
Ja, wir haben den Wettbewerb hinter uns gelassen, wie Boris schon gerade sagte, wie so eine Rakete, die halt diese Zündungsstufe nicht mehr braucht. Und dann kam die neue Zeit für uns, ne? So eine Zeitenwende war das für uns jetzt mal. Und wir hatten dann im Beethoven-Jahr 2020 5 Kompositionsaufträge vergeben und einen an Timo Prunke, den Poetry Slammer, Beethoven zu porträtieren, ohne dass man ihn zitiert. Und das ganze Projekt hieß Beenigma. Mhm. Weil wir auch das Enigmatische wollten. Und so haben wir gesagt, wir bringen Beethoven in das Bewusstsein, ohne dass wir Beethoven spielen. Wir waren im Beethoven-Fasten. Und Judith Vorgor hatte eben auch einen Auftrag. Und sie hat dann eben dieses Stück geschrieben, was wir gleich hören. Und das wurde aufgeführt und das war phänomenal, weil das halt rotzfrech war, weil sie sich einfach an diesen Stoff rangetraut hat, wie eine Künstlerin, die sagt, ich male jetzt ein Porträt von diesem Wuschelkopf Beethoven, den wir alle vor uns haben, aber ganz eigen, ganz wild, ganz schräg so. Man erkennt ihn, aber er muss gar nicht gezeigt werden, ne, so. Und so geht sie daran. Sie zitiert natürlich ein bisschen, aber man muss es dann dechiffrieren. Und ja, wir hören jetzt da einfach mal rein. Wir hatten da, wie gesagt, größten Spaß dran, ins Beethoven-Fasten zu gehen und dabei trotzdem Beethoven auferstehen zu lassen.
Ja, und wir blenden uns mal rein. Ein sehr heutiges Bild von Beethoven.
Thank you.
Das Tonali-Orchester unter Garrett Keyes, 2021 im Juni aufgenommen. Das war ein Ausschnitt aus Happy Birthday, Major Ludwig von Judith Worgor im Auftrag eben von Tonali. Und jetzt wird wirklich groß gefeiert bei eurem Festival für 15 Jahre Tonali. Ihr habt über 30 Veranstaltungen, die jetzt in den kommenden Tagen stattfinden werden. Unter anderem auch Late-Night-Konzerte im Tonali-Saal. Und wir haben schon gehört, es geht nicht nur um Klassik, Boris.
Richtig, das sind kleine Labors. Das sind die Ergebnisse des dritten Jahres der Bühnenakademie. Es sind unsere jungen Musiker und Musikerinnen, nicht alle 12, aber 6 davon oder in Verbund miteinander, präsentieren die Abschlussarbeiten, kann man fast sagen. Manche von denen sind schon woanders, quasi als Premiere gefeiert worden in anderen Städten. Und wir dürfen an diesen 6 Tagen jeweils um 20.30 Uhr im Tonali-Saal sehr gespannt sein, wie diese Late-Night-Konzerte, Erlebnisse, Experimente, wie sie die Klassik 2040 vielleicht schon mal vorgreifen.
Ein Konzept, was ihr ins Leben gerufen habt und jetzt auch schon zum wiederholten Male präsentieren werdet in der Elbphilharmonie, ist die sogenannte soziale Symphonie. Und da ist es auch nochmal spannend, weil da eigentlich alles zusammenkommt, würde ich sagen, wofür ihr als Tonali steht, Amadeus. Und das wird es auch in diesem Jahr geben, nämlich am 4. Juli um 19.30 Uhr in der Elbphilharmonie. Da gibt's auch noch ein paar Karten für die, die jetzt neugierig werden. Mach uns neugierig.
Ja, die Ordnung der Dinge, so heißt das Musiktheaterkollektiv, die wir letztes Jahr mit dem Mut zu Utopie-Preis ausgezeichnet haben, sind verantwortlich für den Abend. Und das ist ein Musiktheaterkollektiv aus Berlin. Und die haben jetzt ein Jahr lang an der sozialen Sinfonie gearbeitet, die wir am 4. Juli hören werden, an der zweiten sozialen Sinfonie. Letztes Jahr gab es die erste. Und nächstes Jahr gibt es die dritte. Und vielleicht sind wir so wie Beethoven irgendwann mit 9 oder mehr unterwegs. Wir wollen daran bleiben, an dem Gedanken. Wir werden Klänge aus der Stadt hören. Wir werden den Zusammenklang der Gesellschaft hören. Wir werden die Tonali-Musikerin hören, die gerade bei uns im ersten Jahr studieren, und das sind super Leute, richtige Top-Top-Leute. Wir werden den ganzen Saal erleben, wie er zu einer Küche wird. Man sitzt bei uns nicht am gedeckten Tisch, sondern man sitzt bei uns in der Küche. Und der ganze Saal wird in Aufruhr geraten, mitsingen, mitagieren. Man ist da nicht Konsument, sondern Prosument. Man wird aus diesem Abend herausgehen und sagen, ich bin ein veränderter Mensch, im hoffentlich oder im allerbesten Sinne. Es wird vielleicht sowas wie so eine Resonanzerfahrung stattgefunden haben. Also eine Erfahrung, wo ich merke, dass ich ja ein Selbstklinger bin. Und wenn ich mich als Selbstklinger einbringe, dann kann ich ja auch zusammenklingen mit anderen. Und dabei meinen wir nicht nur eine konsonante Musik, sondern es kann durchaus dissonant zur Sache gehen. Ne? So. Also es wird hochgradig spannend, ein Krimi, ein musikalischer. Einer, der ganz viel Poesie hat. Immerhin geht's da auch um Musiktheater. Also das sind Leute, die von der Bühne kommen und die wissen ganz genau, wie so ein Abend auratisch und hoffentlich ganz besonders wird. Also wir freuen uns drauf. Es ist ein Mega-Risiko. Wir haben keine Ahnung auf gut Deutsch, wie es genau ist. Aber wir haben das Riesenvertrauen, dass es ganz, ganz groß wird. Das tragen wir und wir freuen uns drauf, das mit ganz vielen zu erleben.
Und du hast eben das Bild der Küche verwendet. Beim Kochen, da kommen ganz unterschiedliche Zutaten zusammen. Und so war es auch bei der ersten sozialen Symphonie 2024 im Juli. So einen kleinen Ausschnitt hören wir jetzt mal.
Thank you.
Das muss eine richtige Party gewesen sein im Juli 2024 bei der ersten sozialen Symphonie in der Elbphilharmonie von Tonali. Federführend war da das Stegreif-Orchester. In diesem Jahr ist die Ordnung der Dinge dabei und hat ein Jahr vorbereitet für das Konzert, was am 4. Juli stattfindet. Es gibt auch noch Karten und das Ganze kann man dann auch sehen im Stream auf tonali.de und auf ndr.de/kultur. Wenn ihr das, was ihr macht, in einen Satz gießen solltet, Boris, was wäre der Satz, den du wählen würdest?
Ich würde sagen, wir versuchen eine Einladung auszusprechen, um eigenen Standpunkt zu hinterfragen und auf das Leben und natürlich insbesondere das Konzert einen Perspektivwechsel zu vollbringen.
Und Amadeus, wie würdest du es formulieren?
Ich zitiere, wir verändern das Konzert, um es zu erhalten.
Und bei all dem ladet ihr uns ein, mittendrin zu sein und nicht
mittendrin
einfach nur
statt nur dabei. Das ist auch ganz schön gesagt. Mittendrin statt nur dabei darf man bei uns sein. Unbedingt. Soll man.
Ganz herzlichen Glückwunsch nochmal zu 15 Jahre Tonali. Heute Abend geht das Festival los in der Kulturkirche in Altona und es gibt viele Veranstaltungen. Was genau geplant ist, das kann man bei euch auf der Homepage sehen. Ich freue mich sehr, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier zu sein. Danke euch herzlich.
Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Und das war NDR Kultur à la carte mit Amadeus Templeton und Boris Matschin, die beiden Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter von Tonali. Schön, dass auch Sie dabei waren. Tschüss, sagt Friederike Westerhaus.